DW Menschen und Märkte.
Griechenland hat gebellt. Wie reagieren die Finanzmärkte, die Ökonomen und Europa? Damit beschäftigen wir uns in unserem heutigen Podcast. Außerdem berichten wir über das Afrika-Engagement der Bill Gates Stiftung. Am Mikrofon begrüßt Sie Zhang Danghong. Eine Überraschung war es nicht, dass das Linksbündnis Syriza die Wahl in Griechenland gewonnen hat. Dementsprechend hat das Wahlergebnis die Anleger kalt gelassen. Der deutsche Aktienindex DAX ist sogar kräftig gestiegen. Dennoch machen sich Händler und Finanzexperten Gedanken darüber, was der Machtwechsel in Athen für die Eurozone bedeutet. Von der Frankfurter Börse berichtet Ola Herrmann.
In Griechenland haben die Euro-Gegner die Oberhand gewonnen. Doch am Frankfurter Aktienmarkt reagierten Anleger und Händler gelassen. Es gab kein Börsenbeben. Im Gegenteil, der DAX eroberte sogar neue Rekordstände. Chefanlagestratege Stefan Keitel von der Berenberg Bank begründet es so.
Nun, weil man davon ausgeht, dass sich die Dinge irgendwo fügen werden, dass man vielleicht auch eine gewisse Kompromissbereitschaft an den Tag legen wird, sowohl auf Seite Griechenland wie auch auf Seite Eurozone.
Händler Carsten Sommerfeld zur Sorglosigkeit am Markt.
Die Linkspartei wird eben nach dem ganzen Wahlkampfpopulismus ziemlich schnell auf den Boden der Tatsachen zurückkehren und erkennen, dass eben nicht sie diejenigen sind, die hier Bedingungen stellen, sondern schauen, wie es weitergeht und gucken, dass sie sich mit der EU irgendwo auf einem sinnvollen Niveau einigen kann.
Und Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank meint,
was zumindest positiv ist, dass diese Klickenwirtschaft jetzt in Griechenland aufhört. Und als andere wird natürlich die EZB lösen. Wir werden einen verdeckten Schuldenschnitt für Griechen natürlich haben. Und es werden neue Schulden erlaubt, weil das oberste Motto ist, die Eurozone zu halten, kostet es, was es wolle. Die Märkte gehen davon aus, dass den Griechen irgendein windiger Kompromiss jetzt zuteil wird, der die Eurozone in keinster Weise gefährdet.
Nur der Euro bleibt angeschlagen. In der Nacht fiel er sogar zeitweise unter $1.11.
Der Euro ist letzte Woche schon gefallen, war heute Nacht noch mal ein bisschen schwächer, aber stabilisiert sich hier auf dem niedrigen Niveau.
Außerdem ist ein niedriger Eurokurs gut für die Exportwirtschaft, so die Stimmen von Händlern auf dem Parkett. Das größte Problem haben die Griechen selbst und die neue Regierung, ist man überzeugt.
Griechenland hat 5 Jahre Rezession hinter sich. Die Arbeitslosigkeit ist hoch.
So Volkswirt Nikolaus Heinen von der Deutschen Bank. Der griechische Schuldenberg ist außerdem immens. Die neue Linkspartei Syriza kündigte schon an, das Sparprogramm zu lockern und bei den internationalen Geldgebern einen Schuldenerlass durchzusetzen. Aber dies dürfte nicht leicht sein, ist Händler Fidel Helmer überzeugt.
Verträge sind einzuhalten und da muss sich auch Herr Tsipras zur Decke strecken. Es wird nicht leicht für ihn werden. Wenn bis zum 1. März keine EU-Gelder fließen, ist Griechenland definitiv pleite.
Am Markt rechnet man jedenfalls mit einem Kompromiss. Aber es werden wohl zähe Verhandlungen. Selbst ein Austritt Griechenlands aus dem Euro scheint noch nicht vom Tisch. Chefanlagestratege Stefan Keitel von der Berenberg Bank.
Ich denke, man wird einigermaßen verhandlungsbereit sein. Wenn man es nicht ist, klar, dann droht die Staatspleite. Das kann eine Pleite sein innerhalb des Euroraums. Das kann aber auch bedeuten, der sogenannte Grexit, das heißt Griechenland geht raus aus der Eurozone mit allen Konsequenzen.
Die Zukunft Griechenlands ist ungewiss. Dies spiegelt die Athener Börse wider. Dort geht es mit den Kursen nach unten.
Ola Herrmann berichtete. Wir bleiben bei Griechenland. Viel hat der zukünftige Regierungschef Griechenlands, Alexis Tsipras, den Wählern versprochen. Was wird er nun davon umsetzen können? Steuert er auf einen Kollisionskurs mit der EU zu? Darüber hat mein Kollege Rolf Wenkel mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, gesprochen.
Herr Dr. Krämer, die Linke Syriza hat nach einem Wahlsieg sofort ein Sozialprogramm angekündigt mit Miet- und Stromzuschüssen für arme Familien. Der Mindestlohn soll angehoben werden, die Privatisierungen sollen gestoppt werden. Wie viel davon wird sie aus Ihrer Sicht realistischerweise in die Tat umsetzen können?
Also das wird sehr schwierig, selbst diese ersten Schritte, dieses erste Sozialprogramm zu finanzieren. Denn im Vorfeld der Wahl hatten schon einige Griechen ihre Steuern nicht mehr bezahlt, sodass die Steuereinnahmen im Januar laut Angaben des griechischen Finanzministeriums 1 Milliarde niedriger sind als budgetiert. Also denen fehlt jetzt schon das Geld, die ersten Schritte umzusetzen. Hinzu kommt, dass Griechenland ja auch fällig werdende Anleihen zurückzahlen muss. Also Griechenland hat das Problem, der leeren Kassen und das Geld ist eigentlich für soziale Wohltaten in diesem Land nicht vorhanden.
Die Position der neuen Regierung, wenn sie denn gebildet wird, so wie erwartet, und der Staatengemeinschaft der Eurozone, die liegen ja auf den ersten Blick sehr, sehr weit auseinander. Was könnte denn die neue griechische Regierung aus ihrer Sicht trotzdem zu Kompromissen bewegen?
Ja, letztendlich sind es die leeren Kassen. Griechenland, der griechische Staat, braucht Geld und er ist auch darauf angewiesen, dass die EU regelmäßig die sogenannten Strukturmittel überweist. Und das wird letztendlich dazu führen, dass auch die radikale Syriza sich mäßigt und im eigenen Interesse einen Kompromiss aushandelt. Hinzu kommt ja, dass auch die Staatengemeinschaft Interesse hat, zu einer Einigung, zu einem Kompromiss mit Griechenland zu kommen. Denn wenn Griechenland pleite ginge, dann also es käme zu einem Staatsbankrott, Griechenland würde austreten aus der Währungsunion, dann müsste ja die Staatengemeinschaft die gesamten Hilfskredite abschreiben. Und das ist insgesamt ein Volumen von 250 Milliarden Euro. Wenn das zum Beispiel von Merkel ihren Wählern erklären müsste, dann würde das Auftrieb geben für die Alternative für Deutschland, für die eurokritische Partei. Und das wollen die Geberländer natürlich nicht. Deshalb haben beide Seiten ein Interesse daran, zu einem Kompromiss zu gelangen. Ich sehe eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr 3/4, dass es am Ende auch zu einem Kompromiss kommt, auch wenn es vermutlich ein fauler Kompromiss sein wird.
Das Land schuldet den Geberländern rund 250 Milliarden Euro. Wie kann man das überhaupt auf ein erträgliches Maß zurückführen, realistischerweise?
Da könnte man ansetzen bei den bilateralen Krediten, also bei den Krediten, die einzelne Länder wie Deutschland an Griechenland gegeben haben. Die Restlaufzeit ist zwar heute schon 30 Jahre, aber man könnte ja die Rückzahlungsfrist erhöhen von 30 auf 50 Jahre. Außerdem wäre es denkbar, dass man die ohnehin niedrigen Zinsen noch etwas senkt. Man könnte darüber hinaus auch sagen, in den ersten 10 Jahren müsst ihr überhaupt keinen Schuldendienst leisten. Also es läuft darauf hinaus, auf dem Papier die Schulden stehen zu lassen, mit Blick auf die Wähler in den Geberländern, aber die tatsächliche Last dieser Schulden dadurch zu mindern, dass man die ohnehin langen Restlaufzeiten weiter verlängert und die ohnehin niedrigen Zinsen weiter senkt.
Besteht denn nicht auch durch den Wahlsieg der Linken in Griechenland jetzt die Gefahr, dass das Nachahmer findet, zum Beispiel in Spanien oder Italien oder Frankreich?
Ja, absolut. Denn aus der Sicht der griechischen Wähler ist ja die Wahl der Syriza eigentlich rational. Denn die Syriza wird vermutlich bei den Verhandlungen mit der Staatengemeinschaft mehr rausholen als eine weniger radikale Regierung in Griechenland. Und dieses Signal ist natürlich problematisch. Es stehen ja auch neue Wahlen an in diesem Jahr in Spanien. Auch dort gibt es eine Protestbewegung, sogenannte Podemos. Und die könnte sich ermutigt fühlen in ihren radikalen Forderungen. Also von daher, das Signal, das geht heute nicht nur um Griechenland, sondern es geht auch um die anderen Länder, um den gesamten Reformprozess. Und ich glaube, dass das Signal aus Griechenland heute ganz klar das ist, dass der Reformprozess im Euroraum auf halber Strecke stehen bleibt. Dass wir also auf halber Strecke stehen bleiben bei der Lösung der Ursachen der Staatsschuldenkrise.
Sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, im Interview mit Rolf Wenkel. Zur Stunde tagen die Finanzminister der Euro-Länder in Brüssel. Top-Thema ist natürlich auch Griechenland. Sabine Hackländer hat mit einigen Teilnehmern gesprochen.
Einen herzlichen Glückwunsch an den Wahlsieger, aber Zusagen müssen eingehalten werden. So lautet auch heute im Groben und Ganzen die Botschaft aus Brüssel. Dort haben sich zur Stunde die Euro-Finanzminister versammelt. Das griechische Wahlergebnis werde natürlich vollstens respektiert, betont auch Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.
Es hätte ja noch gefehlt, dass wir uns weigern würden, mit der neuen griechischen Regierung zu reden. Wir werden im Detail studieren, wie die Wunschliste der griechischen Regierung aussieht.
Auf die Frage, ob denn dann auch über einen Schuldenschnitt geredet werden könne, meint der Kommissionschef nur:
Im Moment habe ich das nicht auf meinem Radarschirm, aber wir reden ja noch mit den griechischen neuen Verantwortlichen. Und ich glaube nicht, dass der Schuldenschnitt hier so eine dringende Frage wäre.
Das scheinen auch die Finanzminister so zu sehen, allen voran Eurogruppenchef Jerome Dijsselbloem. Wir haben schon eine ganze Menge getan, um den Schuldendruck zu nehmen, indem wir Zinsen reduziert und Kreditlaufzeiten verlängert haben. Aber für einen Schuldenschnitt wird es in der Eurozone wohl keine Unterstützung geben. Stattdessen wollen die Finanzminister nun zunächst auf den neuen Kollegen warten. Für heute ist noch der Finanzminister der alten griechischen Regierung nach Brüssel gekommen. Erst wenn die Regierung stehe, das Personal bekannt sei, könne überhaupt verhandelt werden. Darüber, wie es um die Auszahlung der letzten knapp 2 Milliarden Euro Tranche bestellt sei und zweitens, wie es darüber hinaus um eine Verlängerung des Hilfsprogrammes stehe. Ein Schuldenschnitt komme aber sicher nicht in Frage, so der österreichische Finanzminister Schelling.
Ich glaube, dass der Schuldenschnitt zwar ein populistisches Ansinnen ist, aber in Wahrheit nicht allzu viel bringen würde, weil ja ohnehin bis 2020 oder noch länger keine Zinsen bezahlt werden. Wir werden das jetzt in aller Ruhe besprechen. Und dann liegt das Problem eigentlich nicht bei der Eurogruppe, sondern das Problem liegt eigentlich bei Griechenland. Denn wenn neue Programme gestartet werden, muss ja Griechenland das beantragen.
Und was wäre, wenn die Griechen es vorzögen, ein solches nicht zu beantragen und stattdessen doch auf einen Schuldenschnitt pochen würden? Auch dieses Szenario sei bereits durchgespielt, so Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble.
Oh ja, wir spielen vieles durch, weil wir ja immer auch uns mit Fragen beschäftigen müssen, auf die wir vorbereitet sein müssen. Aber zudem gehört natürlich, dass man darüber nicht redet. Deswegen, wenn Sie mich danach fragen, sage ich immer nur nein. Ich meine, wir verbieten das Denken nicht. Aber bevor wir reden, denken wir nach. Und erst wenn wir entschlossen sind, etwas zu sagen, wenn es soweit ist, dann sagen wir es auch.
Das war der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble in einem Beitrag von Sabine Hackländer. In Berlin beginnt an diesem Dienstag auf Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Geberkonferenz der Globalen Allianz für Impfstoffe und Immunisierung. Dabei sein wird auch Bill Gates. Die Bill und Melinda Gates Stiftung will einen großen Teil der benötigten Mittel von rund 7,5 Milliarden Dollar bis 2020 beisteuern. Der Milliardär hält private Hilfsgelder für besonders armutsgefährdete Regionen in Afrika für sehr wichtig. Stefan Ehlert berichtet.
September 2014. Die Ebola-Epidemie in Westafrika kostet täglich hunderte Menschen das Leben. Doch im Kampf gegen die Seuche fehlt es noch immer am nötigsten. Anja Wolz, Notfallkoordinatorin der Ärzte ohne Grenzen, sagte damals, man habe schon vor Monaten gewarnt, die internationale Hilfe sei viel zu spät angelaufen.
Normalerweise versuchen wir immer, einen Schritt schneller zu sein als das Ebola-Virus. Hier kommen wir aber einfach viel zu spät. Wir brauchen dringend mehr Experten, Epidemiologen, ausgebildete Sanitäter.
We need medical staff.
Ein Fall für Bill und Melinda Gates. Ihr Hilfswerk bringt 50 Millionen Dollar Soforthilfe für die Ebola-Gebiete auf. Peanuts aus Sicht der Stiftung. Sie hat allein 2013 mehr als 3,5 Milliarden Euro in Hilfsprojekte für die Armutsbekämpfung investiert. Geld stinkt nicht und viel Geld hilft viel. Das ist das Credo führender US-Entwicklungsökonomen. Bill Gates teilt ihre Ansichten. Der Microsoft-Gründer setzt vor allem auf moderne Technologien, wenn es darum geht, der Armut auf der Welt den Kampf anzusagen.
Sie brauchen eine Reihe von Faktoren, die zusammengehören. Erstens Gesundheit. Sie müssen sicherstellen, dass die Kinder nicht nur überleben, sondern dass sie genügend Nährstoffe bekommen, sodass sie körperlich und geistig gesund aufwachsen. Außerdem geht es um Impfstoffe.
Ernährung, Gesundheit, Bildung und Landwirtschaft. Das sind die Säulen des Bill Gates, der mit 70 Milliarden Euro Privatvermögen einer der reichsten Männer der Welt ist. Doch die Arbeit seiner Stiftung ist nicht unumstritten. Sie unterliegt keiner demokratischen Kontrolle, während sie gleichzeitig nahezu so viel Geld in die Entwicklungshilfe pumpt wie die Bundesrepublik Deutschland. Während die Mittel bei der Suche nach neuen Impfstoffen hochwillkommen sind, wird eine von den Gates geförderte gentechnisch veränderte Kochbanane zur besseren Vitaminversorgung der ugandischen Bevölkerung schon kritischer gesehen. Wie man beim Gebertreffen der Gavi-Stiftung in Berlin vermutlich wieder sehen kann, operiert Gates auf der Ebene von gewählten Ministern und Regierungschefs, letztlich auf der Basis seines persönlichen Reichtums. Letzter Schrei seines Hilfswerks ist das Poopwater, auf Deutsch Kackwasser, wie Gates im US-amerikanischen Unterhaltungskanal NBC zum Besten gab.
Schafft uns die Abwässer vom Hals. Abwässer sind schlecht. Sie verursachen Krankheiten, die meisten Durchfälle. Macht etwas, was wir auf ganz Afrika anwenden können. Und entsorgt die ganzen Abwässer.
Das war der Auftrag an die Ingenieure, eine Lösung zu schaffen für die stinkende Brühe, die die Slums von Lagos, Kinshasa oder Nairobi verpestet. Heraus kam der Omni-Prozessor, eine Maschine, die Fäkalien, Urin und andere unschöne Dinge in Dünger und Energie umwandelt und Trinkwasser. Gates investierte Millionen in die neuartige Toilette. Für den Computerpionier ist es ein begrüßenswerter Nebeneffekt, dass daraus am Ende möglicherweise auch ein lohnendes Geschäft wird.
Über das Afrika-Engagement der Gates-Stiftung berichtete Stefan Ehlert. Das war's für heute. Jan Eisenberg in der Technik und Zhang Danhong am Mikrofon bedanken sich für ihr Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.